Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich freue mich, zum neuen Viertel unserer Bibelbetrachtungen begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf unser Zusammensein hier. Ich begrüße Christopher, ich begrüße dich, Josef, und natürlich auch dich, Johannes. Und ich freue mich, dass wir in dieser Runde zusammen sind. Das Thema für heute und das kommende Vierteljahr ist Prophetie im Allgemeinen und auch im Besonderen und vor allem die Art und Weise, wie wir mit Prophetien umgehen und wie wir sie auslegen. Und das ist sozusagen jetzt unser Gesprächsthema, fast als wäre es eine Metaebene, auf der wir nun diskutieren, einige Wochen lang. Wollen wir das so machen wie immer, dass wir am Anfang Gott um seinen Beistand bitten? Unser teurer Gott, wir danken dir für diesen neuen Sabbat. Wir danken dir, dass du bei uns bist. Herr, du hast uns dein Wort gegeben als unseres Fußes Leuchte, dass es ein Licht auf unserem Wege sei, dass wir nicht irren, sondern dass wir eine Orientierung haben. Und so bitten wir dich, wenn wir nun darüber sprechen, gib uns auch heute Erleuchtung. Lass uns dein Wort verstehen und lass uns die Prinzipien, wie dein Wort zu verstehen ist, besser begreifen. Amen.
Amen. Amen.
Ich war 1990 Prediger in Wien im Adventhaus und eines Abends, Freitagabend, kam es dazu, dass just in dieser Woche ein neuer Krieg begann. Also das ist so leider im 20. Jahrhundert auch im Ausgang gewesen und so wie es auch heute ist, die Leute schießen halt gern. Ja? Und dieser Krieg damals fand im Irak statt. Die Gründe waren wirtschaftlicher Natur, wir wissen das, haben es damals auch gewusst. Aber ich kann mich noch erinnern, wie ich vor der Gemeinde stehe und tatsächlich mich wirklich bemühe, mit der Bibel in der Hand zu erklären, dass dieser Irakkrieg nicht der Anfang von Armageddon ist, sondern dass das jetzt tatsächlich ein Krieg ist um das Öl von Kuwait und das deshalb etc. etc. Wie ergeht es euch in eurer eigenen Praxis, wenn es um die Auslegung von Prophetie geht?
Das Beispiel, das du bringst, da könnte man ja noch einige andere Beispiele anbringen. Ich erinnere mich, es ist nicht so lange her, als der IS da den ganzen Nahen Osten überrannt hat. Da kam die Eastern Question, wie sie früher vor 100 Jahren von unseren Evangelisten genannt wurde, ja auch wieder auf. Ja, jetzt haben wir uns vielleicht nicht geirrt mit der Armageddon, mit der geistlichen Auslegung.
Müssen wir es doch wieder lokalisieren, ganz dort genau, geografisch und politisch.
Es gibt doch einige Leute, die jetzt auch wieder anfangen, Russland und die Türkei zu sehen. Ja,
ja, natürlich.
Auf Rasmus und so. Also ich glaube, das ist ein Thema, das auch viele Geschwister tatsächlich umtreibt.
Es ist aktuell, brandaktuell. Ja, sehe ich auch. Könnte man sagen, wenn man etwas verstehen wollte in dem Zusammenhang, dass es so etwas wie einen Grundschlüssel gibt, eine Grundlinie, einen Grundcode, wo man sagt, das ist so eine Sache, über die müssen wir nicht diskutieren, die ist klar von A bis Z und das wäre sozusagen dann die Grundlinie, wo wir biblische Prophezeiungen grundsätzlich entlang verstehen und interpretieren können. Gibt's da was? Oder?
Ich glaube, wir sind uns da in dieser Runde einig, dass es solche Grundprinzipien gibt.
Ja.
Aber wenn ich jetzt in die christliche Welt schaue, außerhalb der Adventgemeinde, dann habe ich das Gefühl, diese Prinzipien sind nicht wirklich vorhanden. Und wenn ich jetzt innerhalb in die Adventgemeinde hineinschaue, dann merke ich auch, was weiß ich, Jesus sagt, Zeit und Stunde weiß niemand. Und dann gibt es doch Leute, die beginnen, irgendwelche Berechnungen anzustellen.
Ja.
Und dann sage ich, okay, wo sind jetzt unsere Prinzipien?
Ja.
Die braucht man. damit wir eben nicht zu Fehlschlüssen kommen.
Das ist wirklich wahr. Also das irgendwann fängt es immer an mit dieser Rechnerei und das ist wirklich jammerschade. Aber gut, ich wollte euch nicht unterbrechen.
Also ein anderes Prinzip, das mir wichtig ist, ist, wenn es speziell um technische Dinge geht. Ich habe immer wieder zu tun mit Christen, die, wenn sie auf prophetische Texte schauen, dann in, was weiß ich, in den Atombomben das Feuer vom Himmel sehen und solche Dinge, wo ich dann immer sage, also ich glaube nicht, dass die Bibel sich irgendwie mit unseren technischen Errungenschaften irgendwie auseinandersetzt.
Also keine Hubschrauber. Also
keine Hubschrauber, genau.
Okay.
Genau diese Dinge, sondern dass die Bibel eigentlich sich selber erklärt. Die Bilder, die Metaphern, die verwendet werden. Und da sehe ich dann unsere Technik nicht.
Ja.
Ich glaube, die ist nicht so bedeutend, wie wir sie uns vorstellen. Ein kurzes Aufflammen in der Geschichte und ansonsten bedeutungslos. Und da denke ich, sind wir gut beraten. Und das ist ja eines unserer Prinzipien, dass wir sagen, dass die Bibel sich selber auslegen muss.
Ja. Ich bleibe nochmal bei meiner Grundfrage. Komm, aber vergesst nicht, ich will wissen, ob es eine Grundlinie gibt, der wir folgen.
Eine Grundlinie ist auf jeden Fall, Prophetie ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern sie dient immer dem Evangelium.
Ja.
Das Evangelium selbst ist sozusagen wird ja auf der Schiene der Prophetie präsentiert, ja, von 1. Mose 3 an. Das heißt, eine Grundfrage ist immer, wo ist Jesus? Ja, also wenn ich über die Posaunen spreche, ja, und das wird über die Posaunen sprechen wollen, vielleicht die erste Frage, wo ist Jesus in den Posaunen? Also wo kommt der da vor und welche heilsgeschichtlichen Aspekte in dieser Prophezeiung, das kann ja auch Daniel 7 sein, das kann Daniel 2 sein, welche heilsgeschichtlichen Aspekte sind sozusagen ganz klar erkennbar? Das ist mein Anker. Und dann der zweite Punkt, glaube ich, ist, es gibt immer sowas, gerade in Daniel Offenbarung, wie eine Storyline. Mhm. Es gibt so einen Gedankengang. Und es ist oft so, dass Einzelsymbole, da weiß man nicht genau jetzt, ja, wie soll ich die deuten, wörtlich, symbolisch und so. Aber wenn ich so der Gedanke, also wenn ich die Ankerpunkte habe, wo ist Jesus, wo sind die heilsentscheidenden Aspekte, dann habe ich so den Gedankengang der Prophetie, dann habe ich schon mal ein großes, gutes Gerüst, in dem ich dann auch schwierige Texte verorten kann und sagen kann, ich weiß jetzt nicht genau, was es bedeutet, aber ich weiß ungefähr, wir sind in diesem Rahmen oder so. Und ich glaube, das ist etwas,
was hilft schon viel.
Was man auch ohne Expertenwissen schon mal selbst für sich auch im Studium herausarbeiten kann, dass man so einen Rahmen hat.
Ich glaube, man muss sich einfach einige Grundfragen stellen. Du hast jetzt eine angesprochen. Ist das buchstäblich oder ist das symbolisch zu verstehen? Und das sind Dinge, die muss ich mir bei jeder Prophetie, apokalyptisch oder eben nicht, stellen.
Okay.
Es gibt andere Prinzipien. So wie du es gesagt hast, nicht? Es gibt Dinge, die irgendwo anders erklärt werden. Und dann habe ich natürlich eine Erklärung, die auf der Hand liegt. Ich muss mir aber auch grundsätzliche Fragen stellen, die noch weit darüber hinausgehen. Spricht der Prophet nur von seiner eigenen Zeit? Schaut er in die Zukunft? Wie weit schaut er in die Zukunft? Bis zu unserer Zeit? Ja. Ist schon alles passiert oder kommt erst alles? Oder leben wir irgendwo in der Geschichte sozusagen? Und noch eine Grundfrage, die ich mir stelle, ist, geht es mehr um die politische Weltgeschichte oder geht es um die Heilsgeschichte? Und da sage ich natürlich um die Heilsgeschichte. Darum wird vielleicht China oder so nicht vorkommen, weil die Heilsgeschichte möglicherweise auch nicht relevant sind.
Und vielleicht kommt auch die UdSSR nicht vor.
Kann sein, ja.
Oder so, nicht? Und so ja. Für mich gibt es so eine Grundabfolge, die stützt sich auf die Abfolge von Daniel, Kapitel 2. Daniel 2 ist so klar verständlich. Daniel 2 hat eigentlich die gesamte Christenheit immer verstanden. In der gesamten Christenheit quer durch die Jahrtausende war immer klar, wer die vier Reiche sind. Ja. Also darüber diskutiert man heute vielleicht wieder inzwischen, aber die ganze Zeit war immer klar, es geht um diese vier Reiche. Und wenn es diese Prophezeiungen gibt, die sind ja alle in dem Zeitraum dieser Reiche entstanden. Die große apokalyptisch-prophetische Linie kommt aus der Zeit dieser vier Reiche. Und ich glaube, davon sollten wir nicht abweichen. Also wenn dann plötzlich dann andere Sachen dann reinkommen, die damit nichts zu tun haben, glaube ich, das geht vorbei am Thema. Das ist für mich auch so ein bisschen so ein Sicherheitsschloss, das da dranhängt an dem Ganzen. Ja.
Ich denke, damit hängt auch zusammen, wir sind Historizisten. Und das sage ich mit ganz großer Überzeugung, weil natürlich wir alle wissen, Präterismus wollen wir nicht, Futurismus, ja, ist schlecht. Aber die Wahrheit ist, gerade der Futurismus hat unter bibeltreuen Christen, manchmal auch in unserer Gemeinde, durchaus seinen Fuß in der Tür, weil wir so die Idee haben, ja, was, Das muss doch alles in Offenbarung noch zu finden sein.
Vielleicht sollte man das erklären, wenn du die Begriffe reinbringst. Was
also,
ist das genau?
Also Präterismus sagt, die großen Prophezeiungen Daniel, Offenbarung beziehen sich alle auf die Vergangenheit.
Genau. Das ist aber die Haltung, wenn du an die Universität gehst.
Der akademischen Christenheit.
Ja, also an der Universität hörst du genau das,
genau. In Theologie. Und im Futurismus würdest du sagen, das ist alles dann ganz am Ende. Daniel und Offenbarung erfüllen sich quasi in kurzer Zeit komplett.
Und das ist die Geschichten, die du hörst in den evangelikalen Gemeinden. Das kannst du genau verorten. Dort, wo die Leute fromm sind, noch an das Wort Gottes glauben, geht es futuristisch zu. Ja. Dort, wo die Leute jenseits des Wortes Gottes einfach nur mehr dozieren, da geht es dann präteristisch zu.
Weil im Präterismus brauchst du eigentlich kein Vorherwissen Gottes.
Ja. Das ist genau der Punkt. Es gibt natürlich auch noch den Idealismus, dass man sagt, okay, der Antichrist, das ist nicht eine konkrete Person irgendwo in der Geschichte, sondern das ist das Böse schlechthin, das immer und überall herrscht. Ja. Und dann scheut man sich, irgendwelche Reiche oder Institutionen zu benennen, wenn man sagt, das ist das Böse.
Immer nicht konkreter.
Genau. Und das ist auch eine Tendenz, die es in den evangelikalen Kreisen gibt, bei manchen, aber bei uns in der Adventgemeinde schleicht sich das in gewissen Bereichen auch ein.
Ja, dann wird es Zeit.
Gut. Ich hätte noch einen Gedanke, der, glaube ich, auch in dem Zusammenhang mit Prophetie nicht uninteressant ist, nämlich was will die Bibel eigentlich mit der Prophetie genau erreichen?
Warum eigentlich?
Und da ist ja zum Beispiel, da ist mir wichtig, diese Aussage von Jesus selber, wo er sagt, jetzt sage ich es euch, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Das heißt, weil viele Menschen tendieren ja dazu, auch Gläubige tendieren dazu, sich ständig damit zu beschäftigen, was kommt als nächstes, praktisch die Prophetie als Fahrplan für das, wie ich mich verhalten muss oder wie wir uns als Gemeinde verhalten müssen. Und da, glaube ich, da kann man leicht daneben schießen dann auch, weil das Primäre, glaube ich, ist schon, dass es den Glauben stärken soll. Und das ist ja etwas, was wir deutlich sehen, dass Menschen, die sich mit biblischer Prophetie angefangen haben zu beschäftigen, von ganz starken Kritikern plötzlich zu tiefgläubigen Menschen wurden. Einfach, weil man sieht, da sind Dinge geschrieben, das kann sich kein Mensch erklären. In die Zukunft, kein Mensch kennt die Zukunft. Und das ist etwas, was ganz stark den Glauben fördern kann. Und ich glaube, das ist auch eines oder das der Grund, warum Gott uns seine Prophetie gibt, um unseren Glauben zu stärken. Gut. Nicht um zu wissen, was ich morgen tun soll.
Ja. Ihr Lieben, das war eine lange Einleitung, aber es ist ja auch ein neues Viertel, unsere erste Lektion. Das war also gerechtfertigt. Das war voll okay. Also ich sehe das genauso. Jetzt wollen wir aber in die Texte gehen. Darf ich euch bitten, Josef, kannst du lesen, Jeremia Kapitel 9, Verse 22 und 23. Kannst du uns das lesen?
So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit. Und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr.
Es ist nun so, wenn man die Bibel liest, kann man ja nicht mit einer, wie soll ich sagen, Sandkasteneinstellung an die Bibel rangehen. Es muss uns ja bewusst sein, dass das eine ganz komplexe Sache ist. Gleichzeitig ist sie aber so einfach, dass, wenn ein Kind richtig herangeführt wird, ein Kind das verstehen kann. Also ein 12-Jähriger hat kein mentales Problem, einen biblischen Zusammenhang zu verstehen, wenn er da richtig eingeführt wird. Das heißt, auf der einen Seite haben wir in der Bibel große Weisheit. Auf der anderen Seite ist sie aber so, dass ein Kind sie verstehen kann. Und das veranlasst viele Menschen zu denken, sie seien weiser als das Wort Gottes. Ist das nicht so? Dann kommen die ganz Klugen, die uns dann genau erklären, dass das eigentlich nicht Gott war, der das gemacht hat und dass das eigentlich nicht der Prophet war, der das geschrieben hat und dass das irgendjemand gesammelt hat 1000 Jahre später und so ist das alles zusammengestoppelt worden. Das sind dann die Klugen. Und daraus wächst aber kein Glaube, daraus wächst keine Erkenntnis Gottes. Und ich glaube, das ist das, wovon Gott hier redet, was er da meint. Nicht, dass der selig ist, der versteht, dass wir es hier mit einem Geist zu tun haben, der über uns steht. Ein Geist, der uns sozusagen über ist und den wir sozusagen in Demut versuchen sollen zu begreifen. Genau wie ein Kind, das mir jetzt zuhören würde, wenn ich ihm das Wort erkläre. Hm. Und das sollte uns nicht abhanden gehen. Nicht? Soll man Prophetie studieren, wenn es zu schwierig ist? Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt ja so Themen, lass das lieber. Da kommt nur Uneinigkeit in der Gemeinde auf. Wie ist das? Haben die sieben Posaunen nicht schon viel Unheil angerichtet?
Also ich würde behaupten, wenn man sie studieren würde, würde viel Unheil vielleicht verschwinden. Ich habe öfter mal gehört, Christopher, rede doch weniger über die Prophetie, rede mehr über die Liebe Gottes. Und meine Antwort ist dann immer, wer hat denn die Prophetie aufgeschrieben? Es war Daniel, der Vielgeliebte. Mhm. Es war Johannes, den Jesus liebte. Und das sind interessanterweise genau die beiden Menschen, von denen explizit gesagt wird, dass sie eine besondere Beziehung zu Jesus hatte, denen Gott die Prophetie anvertraut hat. Das ist übrigens auch eine interessante Ansage an uns als Adventgemeinde.
Und Mose könntest du auch noch einreihen, der sein besonderer Freund war, dem er das Gesetz gegeben hat.
Ja genau, also was will ich damit sagen? Ich glaube, jemand, der wirklich Gott liebt, der wird sich auch für die Dinge interessieren, die Gott sagt. Mhm. Anders ausgedrückt auch, jemand, der die Prophetie wirklich richtig verstehen will, muss auch Gott lieben. Mhm. Es gibt viele Leute, die Prophetie einfach nur aus Rechthaberei studieren. Ja, das ist schon klar. Aber in diesem Sinne, glaube ich, ist das enorm hilfreich und wichtig. Ich meine, ohne das hätte man ja Jesus als Messias nicht erkennen können.
Also selbst wenn wir nicht alles verstehen, ist es wertvoll, wenn wir es studieren. Und das dazu gehört dann in der Praxis, dass wir auch vielleicht, wenn wir in Detailfragen momentan nicht auf demselben Stand sind, dass wir das auch stehen lassen können.
Ja. Nicht? Also, vieles von der Prophetie können wir ja verstehen, weil wir jetzt schon am Ende der Zeit leben und zurückblicken und sehen, wie sich das erfüllt hat im Laufe der Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Und wenn ich jetzt im Alten Testament lese Prophetie, dann spricht es sehr oft vom zukünftigen Messias.
Ja.
Und jetzt zu behaupten, der Messias hätte nichts mit Liebe zu tun und Erlösung, das ist ja eigentlich ein Paradox und das kann nicht sein.
Und ich denke, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es geht ja letztendlich um die großen Themen. Also wenn ich an die Miller-Bewegung denke, an die frühe Adventbewegung, die haben in den großen Themen richtig viel verstanden. Wenn man in die ganz kleinen Details geht, wenn man jetzt wirklich alles schaut, was die so im Detail geschrieben haben, müssen wir sagen, vielen Punkten können wir so vielleicht nicht mehr zustimmen. Und uns geht es ja heute genauso. Also wenn ich so ganz mal richtig den Finger in die Wunde lege unter meinen Evangelistenfreunden oder selbst in unserem Kreis hier, ja, so was, jeden einzelnen Detail in Offenbarung 17 oder Daniel 11 oder den Posaunen, wir würden an vielen Stellen vielleicht uns auch unterschiedliche Perspektiven haben. Und wenn wir diese kleinen Unterschiede jetzt prominent machen, können wir uns vielleicht ganz schnell sogar entzweien. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch versteht, okay, man kann so die großen Linien der dreifachen Engelsbotschaft gemeinsam verkündigen, auch wenn man in der Frage, wer jetzt das sechste Haupt in Offenbarung 17 ist, vielleicht verschiedene Meinungen hat.
Mhm.
Und ich glaube,
das wäre doch jetzt eine gute Anwendung für das Elefantengleichnis, nicht? Mit den fünf Blinden. Da wäre es gut ausgebracht. Dass wir sagen, okay, wir mögen vielleicht sogar ergänzende Ansichten haben, die sich gegenseitig gut tun, wenn man sie zusammensetzt und wenn man sie vergleicht und unser Gesamtverständnis erhellen können.
Und obwohl es diese Abweichungen in der Interpretation auch unter guten Christen und Adventisten gibt, glaube ich trotzdem, dass das meiste eigentlich von allen gleich gesehen wird.
Aber so.
Und
aber
das
so
müssen wir auch betonen. Ja,
ganz
also
richtig.
Wir sind uns in so vielen Dingen absolut einig. Und ein paar kleine Details, die sind jetzt, sage ich einmal, verschwindend gering im Vergleich zum großen Bild.
Und da muss man aufpassen, dass man nicht sich praktisch über die Dinge zerfleischt gegenseitig, die eigentlich eine deutlich untergeordnete Rolle spielen. Wir sollten uns über das freuen, über die großen Dinge, die auch wirklich wichtig
sind,
dass man die erkennt.
Die Demut, dass ich nicht sage, ich habe jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen, sondern die anderen haben auch studiert und vielleicht liege ich falsch und die anderen richtig. Ja. Bei Dingen, die noch keine Erfüllung gefunden haben, ist es vielleicht nicht immer ganz eindeutig, sie einzuordnen.
Ja. Wichtig,
wenn ich zurückblicke, die letzten Jahrtausende, da habe ich so viel, was ich erfüllt hat, da bin ich mir sicher.
Ja.
Aber die letzten paar Dinge, die noch offen sind, da kann sein, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber das würde ich nie betonen, sondern das würde ich immer kleinreden und sagen, ach, ganz so wichtig ist das nicht. Ich glaube, es ist trotzdem spannend, die Prophetie zu studieren und auch Dinge, die wir vielleicht heute noch nicht verstehen, weil es auch unseren Geist herausfordert und uns vielleicht auch hilft, für die allerletzte Endzeit bereit zu sein.
Eine ganz wichtige Hilfe für uns generell. Ich möchte, dass wir ein paar Texte uns anschauen, die uns verdeutlichen, dass Jesus tatsächlich möchte, dass wir prophetisch denken. Mhm. Also, bitte Christopher, Matthäus 24, Vers 15. Bitte Johannes, Offenbarung 1, Vers 3. Mhm. Und von dir bitte Matthäus 11, 29.
Matthäus 24, 15, wenn ihr nur den Gräuel...
Die schlagen noch auf. Und dann lesen wir sie alle gleich hintereinander.
Matthäus 11, 29.
Ja. Sei so lieb und ja, jetzt starten wir. Danke.
Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf.
Also, das ist eine Weissagung Jesu auf die Zerstörung Jerusalems. Er sagt das noch voraus, er sagt da Einzelheiten auch in diesem Kapitel, wirkliche Einzelheiten. Und dann sagt er, Leute, überseht das nicht. Mhm. Merkt euch das.
Und ist ja der einzige Bibelschreiber, der mit Namen erwähnt und sagt, studiert dieses Buch.
Also, studiert das Buch Daniel.
Hat natürlich alle Bücher auch studiert und empfohlen, aber das ist das Einzige, was er mit Namen sagt.
Ja. Für mich ist es auch ein wichtiger Text, weil da Kontinuität entsteht. Ja. Zwischen Daniel und Jesus und Paulus und der Offenbarung.
Und der Zukunft.
Und der heutigen Zeit. Das ist ein
kontinuierendes
Kontinuum. Genau. Und das ist wichtig. Die widersprechen einander nicht, sondern die haben die gleiche Linie und das gleiche Ziel.
Also wenn es darum geht, studieren oder nicht studieren, ist eindeutig studieren.
Sollen wir.
Da gibt es keinen Zweifel. Ja? Okay, bitte.
Johannes, ein Text oder mein Text als nächster?
Johannes, ja.
Ich lese da Offenbarung Kapitel 1, Vers 3. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe.
Glückselig, Worte der Weissagung, die Zeit ist nahe. Da hast du auch diesen Zeitfaktor, das Kontinuum. Also das ist ja jetzt wohl eine Aufforderung, oder?
Und ich finde es interessant, dass er nicht nur sagt, es ist wichtig, sondern es macht glücklich.
Es macht glücklich.
Ja, und ich weiß aus eigener Erfahrung, auch wenn Bea und ich manchmal abends zusammen gesessen haben und haben Prophetie studiert, das hat uns so richtig, richtig froh gemacht. Also ich glaube, viele haben vielleicht noch nie das richtig erlebt, was es bedeutet, so selbst für sich Prophetie zu studieren, das Evangelium dadurch besser zu verstehen. Das macht wirklich, das macht was mit dem Herzen. Und ich glaube, diese Erfahrung ist wirklich ganz wertvoll. Mhm.
Also da haben wir erstens eine Seligpreisung. Ja. Das ist schon mal was Besonderes. Ja. Nicht nur in Matthäus 5 in der Bergpredigt, sondern auch in der Offenbarung gibt's die. Und zweitens sagt Johannes hier, der diese Worte der Weissagung auch bewahrt. Mhm. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo manche eben sagen, die Liebe ist wichtiger als die Prophetie. Und ich sage, na, wir werden hier aufgefordert, diese Weissagung, Prophetie, diesen Aspekt der Bibel hochzuhalten.
Also eines ist doch klar, Gott will sich verständlich machen. Können wir so sagen? Ja. Gott will sich verständlich machen. Er möchte, dass wir was kapieren, was er uns sagen will. Nehmen wir Matthäus 11.
Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Das ist jetzt nicht im Zusammenhang mit der Prophetie, aber es zeigt eine Grundeinstellung auf, nicht? Wenn wir an Jesus herangehen, geht es darum, dass wir uns ihm, seiner Person nahen und gleichzeitig geht es aber darum, dass wir von ihm etwas zu lernen bereit sind. Diese Grundeinstellung der Demut, dass wir sagen, wenn wir von ihm etwas erklärt bekommen, dann verstehen wir es. In der Lektion kommt ein Text vor, den müssen wir jetzt aufschlagen, den kennen wir alle gut, Jesaja 55, dort wird gesagt, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das ist Jesaja 55. Also wenn ich das beherzige, dann gebe ich ja von Anfang an zu und sage, eigentlich ist das, was Gott sagt, mir zu hoch. Das kommt am Ende raus. Aber obwohl das der Fall ist, hast diese Spannung, es ist zwar zu hoch, aber er möchte, dass ich es verstehe. Mhm. Und da passiert irgendetwas. Wie könnte man es beschreiben, was da passiert? Dass ich dann plötzlich doch die Gedanken Gottes verstehe.
Also ich glaube, Gott fühlt sich so ein bisschen wie wir, wenn wir eine Kindergeschichte erzählen im Gottesdienst. Ja, irgendwie ein hohes theologisches Konzept, dass der Paulus im Römer so richtig so ausbreitet, wie wir das 10-Jährigen, 5-Jährigen erklären wollen. ich glaube, vieles von dem, auch die Prophetie, ist eigentlich Gottes Kindergeschichte für uns. Und wenn wir das so verstehen, dann ist es nicht sozusagen der Geheimcode, wo jetzt nur so die ganz Eingeweihten mit besonderen Spezialtricks dahinter kommen, sondern ein Kind, das wirklich glaubt, kann es verstehen. Mhm. Weil Gott sich ja Mühe gibt, uns das zu erklären. Er will ja, dass wir es verstehen.
Und trotzdem schafft es der liebe Gott gleichzeitig, die Spannung aufrechtzuerhalten. Mhm. Er erklärt uns nicht alles und nennt da irgendwelche Daten von der Weltgeschichte, sondern er fordert unser Denken heraus und wir müssen drüber nachsinnen, nachdenken, Überlegungen anstellen, Bibelvers mit Bibelvers vergleichen, damit wir zu einer Lösung kommen. Es ist einerseits verständlich, aber nicht so auf den ersten Blick hin. Offensichtlich will der Gott unser Nachdenken.
Die Frage ist für uns schon dann, wenn wir das dann studieren, wir bleiben jetzt bei diesen beiden Büchern, die so wichtig für uns sind, Daniel und Offenbarung, was ist der Code? Wonach läuft das? Wenn ich überhaupt nicht drüber nachdenke und lese diese Prophezeiungen zum ersten Mal, das ist ja vollkommen unverständlich. Also ich muss da schon irgendwie rein. Ich muss rein, gedankenmäßig. Ich kann mich erinnern an einen lieben Bruder, den ich heute habe. Wir sind Freunde geworden über die Jahre und Jahrzehnte. Da war ich noch junger, ganz junger, blutjunger Prediger in Innsbruck. Dieser Mann hat mich vor eine interessante Aufgabe gestellt. Ich kam dorthin mit dem Bruder Kotzer damals und der wollte einfach wissen, wie ist das mit den Prophezeiungen? Ja, er möchte Bibelstunden. So was findest du ja nicht oft. Gell? Er möchte Bibelstunden. Aber er will das, alles, was wir da machen als Einleitung, das will er alles nicht. Er will wissen, was ist mit den Prophezeiungen? Und dann musste ich tatsächlich mein Konzept über den Haufen werfen und sagen, okay, in diesem Fall mache ich das jetzt so, denn sonst hört er mir nicht mehr zu. Habe ich die Prophezeiungen mit ihm gemacht. So einen Kurs, den man schnell verstehen kann, einige Wochen. Und da war seine Grundneugier befriedigt. Sage ich so, und jetzt machen wir die Bibel Gottes Wort. Ist das okay? Damit die Grundlagen stimmen. Aber das ist wirklich so. Ich glaube, da hat es ein Mensch gehabt, der wollte das einfach verstehen. Der hat irgendwie mitgekriegt, da ist was Besonderes, da will er draufkommen.
Ich meine, das ist ja eigentlich nicht unverständlich. Ja. Wenn man es begreifen würde, dann sollte eigentlich jeder genauso rangehen, weil die Prophetie ist einfach was ganz Besonderes. Also das gibt es auch in keinem anderen Buch dieser Welt, dass man so detaillierte Voraussagen praktisch bekommt und dann im Nachhinein auch feststellen kann, dass die tatsächlich sich auf den Punkt genau erfüllt haben. Mhm. Ich möchte nochmal auf einen Punkt kommen, den du gesagt hast, wie kann man da überhaupt vorgehen? Ich glaube, dass gerade das Buch Daniel zeigt uns ja eigentlich ganz schön, wie man vorgehen kann. Wenn ich mir Daniel 2 anschaue, dann habe ich die große Schau. Da ist dieser heidnische König, der vom Christentum oder dem biblischen Gott nichts weiß, der kriegt mal die große Schau von seiner Zeit bis ans Ende der Zeit, aber ohne großartige Details. Wenn ich dann weiterlese, kommen immer mehr Details. Es engt sich ein, es wird immer wichtiger, da geht es immer mehr dann drum um den Erlösungsplan, um Gott selber, seine Beziehung, sein Volk und so weiter. Aber dann kommen die Details. Und ich denke, so muss man ja auch vorgehen, weil ich kann nicht am Anfang mit den Details anfangen, die verstehe ich ja nicht. Ich muss erst das große Ganze verstanden haben und dann mich vorarbeiten zu den einzelnen Details, die ich dann ja schon in ein großes Bild einbauen kann und dann damit praktisch dann diese Detailzusammenhänge erkennen kann.
Ihr lieben Freunde, ich mache mir Sorgen um unseren Zeitplan. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen raffen. Es gibt jetzt einige Texte, die werde ich nur angeben. Psalm 139, Psalm 147, Römer 11, Vers 33. Was diese Texte gemeinsam sagen, ist, dass Gott uns versteht, dass er uns kennt, aber dass wir das Problem haben, dass wir ihn nicht verstehen. Dass er für uns ein großes Geheimnis ist, das wir kaum zu durchdringen vermögen. Nicht? Und damit verbunden sozusagen die Erkenntnis, obwohl das so ist, möchte Gott, dass wir ihn verstehen. Und man könnte sozusagen als ein grundsätzliches hermeneutisches Prinzip sagen, was immer Gott sagt, er sagt es nicht, um uns damit zu beeindrucken, wie gescheit er ist und wir schaffen es überhaupt nicht. Er will uns nicht dumm darstellen. Er möchte, dass wir es begreifen. alle Arten von Unverständnis, die das Wort Gottes in uns auslöst, sind ein Appell an unsere Geisteskraft, uns zu konzentrieren und es doch verstehen zu wollen. Mhm. Denn am Ende möchte Gott, dass wir es verstehen. Mhm. So würde ich das abrunden an der Stelle. Gott zeigt uns zwar, dass er viel größer und viel mächtiger ist, aber am Ende will er, dass wir es verstehen. Die nächste Frage, die wir diskutieren, ist die im Zusammenhang mit der Geheimnis, mit dem Geheimnis, was das prophetische Wort oft vermittelt. Und da darf ich, wen habe ich gerade? Dich wieder?
Gelesen, ja. Okay.
Da hast du gerade, dann sei so lieb, Daniel 12, Vers 4 und du Offenbarung 22, 10. Es ist deshalb interessant, weil hier in den beiden großen apokalyptischen Büchern, sowohl des Alten und des Neuen Testaments, eine Aussage gemacht wird, die aber gegensätzlich ist. Und die uns aber trotzdem viel zeigt jetzt, die Gegensätzlichkeit hat auch eine Botschaft. Hören wir uns das mal an, Christopher.
Daniel 12, Vers 4, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegel das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen.
Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Das ist eine schöne Übersetzung. Ja. Mhm.
Offenbarung, ja. Kapitel 22, Vers 10. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe.
Also das ist nun für einen Skeptiker ja nicht gerade einfach.
Widerspruch, wie es scheint.
Das schaut ja eigenartig aus. Was würdet ihr sagen? Was bedeutet es, das Buch zu versiegeln und was bedeutet es, das Buch nicht zu versiegeln?
Also ich würde annehmen, dass dieses, wenn es im Buch Daniel heißt, dass er das Buch versiegeln soll, dass die Leute es nicht verstehen werden zunächst. Ich meine, wer hilft mir denn, wenn ich das Buch Daniel lese, die Dinge wirklich zu verstehen? Mhm. Ich bete und ich bitte Gott darum, dass er mir Verständnis schenkt durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist das, was hier letztendlich, es heißt zwar, der Daniel soll es verschließen, aber der hat ja keine Kette rumgemacht.
Ja.
Aber es war offensichtlich nicht Gottes Plan, dass damals zur Zeit des Daniels und in den kommenden Jahrhunderten die Dinge schon vollständig verstanden würden. Mhm. Letztendlich ist wohl verschlossen, weil der Heilige Geist einfach keine Einsicht gegeben hat. Weil Gott gesagt hat, ist noch nicht so weit.
Habt ihr noch im Ohr, wann das aufhören soll mit der Versiegelung?
Er sagt ja bis zur Zeit des Endes. Und ich würde sogar tatsächlich so weit gehen zu behaupten, es bezieht sich ja gar nicht auf das gesamte Buch Daniel. Also Daniel 1 ist ja nicht erst 1798 plötzlich verstanden worden. Ja? Ja, ja. Und auch Daniel 2, wie du sagst, ist mal verstanden worden. Wenn man das Buch Daniel bis hierhin gelesen hat, weiß man ja, es gibt eine Stelle, wo dem Daniel ganz deutlich gesagt wird, das Gesicht von den Abenden und Morgen, die das Zeit sollst du verwahren. Also ich würde tatsächlich sagen, es geht hier eigentlich um den Teil des Buches Daniels, der mit dem Gericht, mit 1844, also den Portionen Daniel 7 und 8
die Zeitweissagungen.
Genau. Ja. Naja, also selbst Daniel 9, würde ich sagen, der Teil, der auf Jesus sich bezieht, den hätte man zur Zeit von Jesus verstehen können. Er sagt, die Zeit ist erfüllt. Mhm. Ja, aber die Dinge, die jetzt direkt auf 1844 hinweisen, die werden erst erkannt, als die Zeit des Endes
kommt. Für diesen Teil der Prophetie.
Genau, für diesen Teil der Prophetie.
Aber wurde nicht auch Daniel 9 erst so richtig verstanden, als es dann sich erfüllte?
Als sich erfüllte, genau. Das ist ja, ja lange vor der Zeit des Endes.
Ja, schon. Aber es kommt immer in dem, wo sich erfüllt, wird es dann begriffen.
Genau, ganz genau.
Das Ende für diese Prophetie.
Ja,
kann man
könnte man sagen. Also Versiegelung. Und jetzt kann man auch gleichzeitig sagen, warum denn? Was passiert denn, wenn das gleich von Anfang an verstanden würde? Ich weiß, das ist ein bisschen spekulativ, aber...
Ich meine, es gibt noch eine andere Frage, warum werden überhaupt Bilder verwendet?
Ja, genau.
Und ich denke, dass beides in die gleiche Richtung geht. Mhm. Es gibt Dinge, die vielleicht nicht immer ganz vorteilhaft sind, wenn man sie zu einer falschen Zeit darstellt. Und vielleicht, dass eben Gott nicht wollte, da muss man jetzt nachdenken, über welche Teile, aber dass Gott bei bestimmten Teilen hier offensichtlich nicht wollte, dass sie zu einer Zeit bekannt werden, wo es vielleicht auch noch nicht so wichtig sind. Spielt auch eine Rolle, wenn ich von Dingen rede, die erst in den letzten Jahrhunderten praktisch sich ereignet haben. Das hat die Leute damals nicht wirklich betroffen.
Also. Also ich erinnere mich, es gibt das Wort von Leroy Froome, der sagt, es gibt nichts Mächtigeres in dieser Welt als eine prophetische Zeit, also eine prophetische Wahrheit, deren Zeit gekommen ist. Ja, dann hat das eine Kraft. Genau. Man kann sich überlegen, ob Daniel 12 vielleicht nicht auch tatsächlich sozusagen auch prophetisch spricht, dass Gott weiß, dieser Teil, der wird erst dann verstanden werden, weil es ist ja in Daniel 12 verknüpft, auch mit einer Bewegung, die dann wartet. Ja, und dann hast du die Verbindung zu Offenbarung 10, wo Jesus das Buch Daniel öffnet. Und Jesus möchte, dass man die Prophetie studiert. Ich sag mal, also Jesus möchte, dass man die Prophetie
studiert. Und erklärt.
Wer zum biblischen Jesus kommt, der bekommt das Buch Daniel von ihm in Offenbarung 10. Ja, also er hat ja selbst Prophetie gepredigt in Markus 1, seine Zeit ist erfüllt. Adventbewegung ist ja deswegen entstanden, weil Jesus möchte, dass das verstanden wird. Und ich glaube, vielleicht ist das auch einfach sein Hinweis hier, du pass mal auf, es gibt bestimmte Dinge hier, die werden erst dann verstanden werden, und um das symbolisch auszudrücken, versiegle dieses Buch. Ja.
Dieses Versiegeln, glaube ich, in Daniel heißt ja nicht, dass man es nicht studieren soll. Und die Leute zur Zeit Jesu oder seiner Geburt, die haben sehr wohl studiert und haben erkannt, dass es hier einen Messias gibt, der jetzt eigentlich von der Zeit her kommen müsste. Und das sagt Markus, das sagt Paulus in Galater 4 und so weiter. Also wir haben genug Hinweise, dass jetzt zur Zeit von Jesu der richtige Zeitpunkt gekommen war, um das zu verstehen. Natürlich, wenn ich jetzt 100 vor Christus gelebt habe, habe ich nicht wirklich verstanden, wer dieser Gesalbte aus Daniel 9 sein wird. Aber jetzt im Rückblick, wir haben es ja viel besser. Wir sehen nicht nur das, was sich mit Jesus erfüllt hat, sondern wir sehen auch das, was sich mit 2000 Jahren Kirchengeschichte erfüllt hat. Und wir haben es also wirklich leichter zu verstehen. Ja,
aber
für uns ist das nicht mehr verborgen und kryptisch, für uns ist es eigentlich klar.
Aber wie du schon sagst, zur Zeit Jesu konnte man das schon. Wenn man da zurückgeschaut hat, gerade das Volk Israel hat ja sehr genau sich mit der Geschichte beschäftigt und Dinge auch aufgezeichnet, da konnte man schon nachrechnen und sagen, eigentlich ist es jetzt soweit. Ja. Diese 70 Wochen, die sind jetzt erfüllt, die Zeit ist vorbei. Wann war denn dieser letzte Erlass und so weiter, und dass man gesagt hat, selbst wenn es sich auf den letzten Erlass bezieht, wir sind so weit, der muss jetzt kommen. Ja. Aber da war dieser Teil. Der andere Teil mit den 2300 Abend und Morgen, so stelle ich mir ganz naiv das vor, da konnten die dran rumkauen, wie sie wollten, sie haben es nicht verstanden. Warum? Ja, weil Gott keine Erkenntnis geschenkt hat, weil er gewusst hat, das bringt euch nur durcheinander. Das hilft euch nicht weiter.
Zum Abschluss dieser Frage, warum wird das Buch Offenbarung nicht mehr versiegelt? Das sollten wir vielleicht auch noch sagen.
Das ist zu einer anderen Zeit gegeben.
Tatsächlich zu einer anderen Zeit, nämlich nachdem Jesus hier auf dieser Welt
war.
Und darum macht es ja keinen Sinn, von der geheimen Offenbarung zu sprechen. Weil geheim und offenbart, das ist irgendwo ein Widerspruch. Das kann so nicht gemeint sein.
Ein bisschen paradox an der Situation ist dann doch, dass das Buch Daniel uns vom Verständnis her eigentlich keine Schwierigkeiten bereitet. Aber einige Stellen in der Offenbarung schon noch, obwohl es nicht versiegelt ist.
Ja, auch im Buch Daniel, also Kapitel 11 und 12, da gibt es schon ein paar Dinge, die man noch diskutiert. Also das müssen wir ehrlicherweise zugeben. Aber so wie du gesagt hast, Daniel Kapitel 2 ist die Vorlage für Kapitel 7. Und wenn ich da Schritt für Schritt durchgehe, dann sage ich, okay, das ist verständlich. Das Allermeiste zumindest ist verständlich.
Und ich gehe davon aus, die wichtigen Punkte sind verständlich.
Absolut. Und wir dürfen ja nicht vergessen, auch hier war es ja so, wie ist die Erkenntnis gekommen? Durch das Forschen. Und ich denke, auch wenn wir uns das geschichtlich anschauen nach 1798, das war ja nicht so, dass dann einer kam und das alles verstanden hat, sondern die Methodik, das war ein gemeinsames Forschen. Also nicht nur bei den Milleriten, auch vorher schon, Albury Park Konferenz und so weiter. Und ich frage mich, wo machen wir das heute noch? Weil also meine Beobachtung ist oft, jeder studiert so für sich selbst und hält vielleicht dann eine Predigt und dann wundern wir uns vielleicht, wir haben doch ein bisschen abweichende Ansichten, Aber dass man so richtig mal sich so vielleicht einschließt und sagt, wir nehmen jetzt mal eine Woche Zeit und jetzt kauen wir mal Daniel 11 durch, weißt du so? Also das habe ich schon mal erlebt, aber es ist nicht so häufig und ich denke, es würde uns vielleicht sogar gut tun.
Ja, wobei bei Daniel 11, muss ich ganz ehrlich sagen,
also als Beispiel, ne?
Habe ich wenig Probleme mehr gesehen. Das ist sowas von klar inzwischen. Aber gut, wir werden in dem Viertel noch Zeit haben. Die letzte Frage, mit der wir uns auseinandersetzen und dabei ein bisschen überziehen, ist diese letzte Frage. Wann wissen wir denn, ob in der Prophezeiung etwas bildlich, symbolisch zu verstehen ist oder wörtlich zu verstehen ist? Da gibt es so, so ein Beispiel, das auch hier erwähnt wird, nicht? Das Bärensymbol in Daniel 7 als Hinweis für Russland oder so. Wie können wir da denn richtig vorgehen? Gibt es da so ein paar Faustregeln? Können wir das mal so grundsätzlich sagen? Ein paar Faustregeln, nach denen wir uns verhalten können. Damit wir nicht den größten Unsinn sagen. So oft.
Also eine Regel lautet sicher, wenn innerhalb der Bibel eine Erklärung gegeben wird oder sogar im gleichen Buch eine Erklärung gegeben wird, na, dann muss ich mich an die halten. Ne? Wenn ich in Daniel 7 Tiere mit verschiedenen Hörnern sehe, und dann heißt es, Hörner sind Königreiche, dann weiß ich, was ein Horn bedeutet.
Ja. Ja?
Dann brauche ich nicht mehr rätseln und raten, sondern dann habe ich es, die Lösung.
Vielleicht daran anschließen, was oft nicht bedacht ist, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn ich eine Erklärung habe, ist die Erklärung buchstäblich. Ja, also ich kann jetzt nicht davon ausgehen, sozusagen ist König, aber das Königreich ist wieder symbolisch für irgendwas anderes. Oder so. Ja, weil das gibt es ja durchaus auch. Dass man also tatsächlich weiß, okay, die Erklärung ist dann auch wirklich die Erklärung und nicht ein neues Geheimnis, das sich sozusagen dann immer ad infinitum noch weiter rum...
Also das Prinzip könnte man sagen, dort, wo wörtliches Verständnis Sinn ergibt, bitte daran festhalten. Dort, wo wörtliches Verständnis keinen Sinn mehr gibt und wo offensichtlich wird, dass Symbolsprache verwendet wird, dann das Symbol verstehen suchen.
Ja. Und dann, ich meine, es gibt natürlich mal diese Faustregel, ja, es ist ein symbolischer Kontext, es ist ein buchstäblicher Kontext, aber das hilft manchmal gar nicht so viel weiter, denn selbst ein symbolischer Kontext enthält buchstäbliche Dinge, ja. Und also ich zitiere dann immer, Jesus sagt, lass die Toten begraben, dass du in einem Satz sozusagen symbolisch und buchstäblich quasi nebeneinander. Und manchmal muss man auch einfach seinen gesunden Menschenverstand einschalten und sehen, also wie wird Sprache gebraucht. Niemand von uns spricht und sagt, jetzt rede ich nur symbolisch oder nur buchstäblich, sondern da kommt es wieder auf die Storyline an, auf den Gedankengang, der vermittelt werden soll.
Ich habe mal die Diskussion gehört von, wie sind die sieben Plagen jetzt zu sehen? Nicht, sind sie symbolisch oder sind sie wörtlich? Und wenn dann man merkt, ja, eigentlich nähert man sich ja diesem Stoff so, dass man wörtlich versteht und dann aber doch auch symbolisch versteht. Was ist jetzt die Regel, was man wann macht? Ja. Und ich behaupte, wer versucht, das in ein System zu pressen, wird an irgendeiner Stelle Unsinn reden.
Ja, genau.
Das ist das, was ich sehe. Also da einfach gesunder Menschenverstand gefällt mir gut, aber auch das ist eine Frage der Interpretation.
Ich meine, wenn ich jetzt in der Offenbarung bin oder im Propheten Daniel, dann ist eigentlich klar, das ist apokalyptische Prophetie und da gibt's viele Symbole.
Ja.
Und dann muss ich damit rechnen, dass das nächste, was vielleicht auftaucht, auch wieder ein Symbol ist. Ja. Ne? Und trotzdem gibt's dann vielleicht auch Buchstäbliches. Ja. Wenn ich jetzt, du hast vorher mal die Posaunen angesprochen, ne? Die erste Posaune. Ja, Hagel. Der Uriah Smith hat gesagt, Hagel, das ist kalt, die Goten kommen vom Norden. Und dann steht da das von Feuer und dann hat er gesagt, na, das ist die Verwüstung, die angerichtet haben. Und dann steht was von Blut, na, die waren mörderische Leute. Und dann sage ich, okay, da bin ich mir nicht sicher, ob seine Interpretation wirklich die richtige ist.
Ja.
Der Nächste wird wieder sagen, Hagel? Na, das hat was mit unserer Klimasituation zu tun. Ne? Der nimmt es wieder sehr buchstäblich und dann komme ich natürlich zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Mhm. Und das stimmt sicher dein Wort, was buchstäblich Sinn macht, lassen wir lieber buchstäblich und was buchstäblich keinen Sinn mehr macht, da muss das Symbolcharakter angesetzt werden. Aber der Schlüssel, der ist dann trotzdem noch nicht immer gegeben.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, Symbole haben ja auch mehrere Bedeutungen. Ein Löwe kann Jesus sein, ein Löwe kann Satan sein, ein Löwe kann Judas sein, ein Löwe kann Assyrien sein, er kann Babylon sein. Das heißt, ich muss auch wieder den gesamten Kontext betrachten.
Immer.
Und, aber das hilft zum Beispiel auch bei den Posaunen, weil wenn ich den Kontext habe, dann fallen schon mal viele Sachen auch weg.
Ja.
Und dann hat vielleicht Smith nicht mal die beste Wahl getroffen. Ja, aber das kann man dann mal diskutieren. Aber da gibt es ja auch einen christologischen Kontext. Da gibt es ja Christus am Anfang und in der Mitte und am Ende und so weiter. Und dann habe ich schon mal ein Zeitfenster, wo ich das einordnen kann.
Ja. Die Heilige Schrift legt sich selber aus. Das ist ein Prinzip, das in der Kirchengeschichte schon viel gegolten hat und ich glaube, dass es auch für uns heute zutrifft. Die Heilige Schrift legt sich selber aus. Wir sollten also verstehen, was sie meint und wo sie sich selbst erklärt. Und das erreicht man wahrscheinlich am besten, wenn man tatsächlich Schriftstelle mit Schriftstelle vergleicht. Und das ist ja auch das, was in der Bibel schon drinnen steht. Mhm. Nicht, wenn Jesus von sich selber redet mit den Aposteln und da ihnen eine Schriftstelle nach der anderen zeigt. Mhm. Und am Ende sollten sie halt dann verstehen, worum es in der Mission Jesu geht. Ich bin sicher, er hat ihnen da eine Prophezeiung nach der anderen gezeigt, da Lukas 24, wo er dann nachher mit ihnen geredet hat. Gut, Ihr lieben Mitgläubigen, das ist eine spannende Sache und wir zwingen uns jetzt aufzuhören, weil einfach die Zeit abgelaufen ist. Aber es brennt uns unter den Nägeln. Das ist, man sieht das ja. Wir haben längst nicht alles gesagt, was wir auf dem Herzen haben, aus Rücksicht darauf, dass die Zeit nicht reicht. Ich habe eine Aufgabe für euch. Meine Aufgabe ist die: Bitte nehmt euch in der kommenden Woche Zeit und lest einmal das Buch Daniel durch. Es sind nur 12 Kapitel. Das ist nicht gar so viel Lesezeit. Es geht mir nicht darum, dass ihr jetzt versucht, das alles genau zu verstehen. Lest es einfach durch wie einen Text und lasst es auf euch wirken. Der Bibeltext ergreift nämlich auch Besitz von uns, von unserem Denken und arbeitet in unserem Gehirn. Und viele Texte verstehen wir dadurch, so ist mein Glaube, dass wir uns einfach mit ihnen beschäftigen und weil sie in unserem Kopf ein Eigenleben annehmen, verstehen wir sie dann immer besser und immer schneller und können auch besser vernetzen. Das wäre also meine Idee. Bitte lest das Buch Daniel einfach mal durch. Und wenn ihr merkt, dass euch das interessiert, dann macht das einfach nächste Woche wieder und nächste Woche wieder und nächste Woche wieder. Und schaut mal, wie ihr in 10 Wochen über so manche Stelle im Buch Daniel denkt. Der liebe Gott möge euch segnen darin und auch uns. Danke, ihr lieben Brüder, für dieses sehr erfrischende und mitnehmende Gespräch. Lieber Josef, betest du mit uns am Ende?
Ja.
Danke.
Unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir haben jetzt dein Wort betrachtet und wir sind begeistert davon. Du weißt, daher, dass wir die Prophetie lieben. So oft haben wir darin erkennen dürfen, deine Macht und deine Allmacht und deine Weisheit, dass du die Zukunft kennst, etwas, was uns Menschen völlig fremd ist. Und dass du uns, und wir selber durften es auch erleben, oh Herr, wie du, Herr Jesus, es den Jüngern ja gesagt hast, nämlich, dass es unseren Glauben stärkt, wenn wir erkennen, dass alles genauso eintritt, wie du es in deiner Weisheit und in deinem Vorherwissen vorhergesagt hast. Ja, Herr, wir freuen uns darauf, wenn wir jetzt in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten genau diese Prophetie studieren werden. Aber gerade dafür brauchen wir auch deinen Heiligen Geist und darum bitten wir dich, dass du uns alle erfüllen möchtest. Uns, wenn wir uns hier in diesem Kreis treffen, aber auch alle Geschwister in den Gemeinden, dass du unsere Herzen erfüllen möchtest, zum einen mit Neugier, aber auch mit tiefer Erkenntnis aus dem, was du uns in der Prophetie sagen möchtest. Du hast es nicht aufgeschrieben, bloß damit der Platz verbraucht ist, sondern es sind wichtige Botschaften und darauf freuen wir uns. Bitte führe und leite du uns darin in die Erkenntnis. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.